Eine kleine Geschichte von Yuri Center Stewart. Sie berichtet von ihrer Jugendzeit. Es waren die Frühjahrsferien, schreibt sie. Ich war 18 und das Leben war wunderbar. Ich hatte gerade ein Schulhalbjahr in Deutschland hinter mir und würde das nächste in England verbringen. Und dazwischen wollte ich mit einer Freundin ein bisschen durch Europa touren. Und so hatten wir uns Interrail-Tickets gekauft, mit denen wir 8 Länder in 28 Tagen bereisen wollten. Für einen Amerikaner sicherlich eine großartige Erfahrung in Europa. Wir hatten gerade ein paar sonnige Tage an der französischen Riviera hinter uns gebracht und jetzt hatten wir keine Frau mehr und das war das richtige Zeichen, uns auf den Weg zu machen zum nächsten Land. Als wir am Bahnhof ankamen, quollen die Reisewilligen bereits auf die Straße. Wir kämpften uns zum Ticketschalter vor und vernahmen das ominöse Wort Eisenbahnerstreik. Heute fahren keine Züge, sagte der Mann hinter dem Schalter schlicht. Vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche, wer weiß. Wir warteten noch 7 Stunden später hatte sich immer noch nicht viel geändert, außer dass die Menschenmenge noch größer geworden war, die Temperaturen noch mehr gestiegen und sich die Nachricht von den gestrandeten Touristen bereits herumgesprochen zu haben schien. Verdächtig aussehende Gestalten schlichen herum und hielten nach leichten Opfern Ausschau, die sie ausrauben konnten. Ich war froh, neben einer großen Gruppe amerikanischer Studenten zu sitzen, die sich die Zeit mit Kartenspielen und Briefeschreiben vertrieben. Ich werde mal ein paar Anrufe machen und herausfinden, ob wir uns irgendwie weiterkommen, sagte meine Freundin ungeduldig. Pass du mal auf die Sachen auf. Ich stopfte mir meine Jacke als Kissen in den Rücken, lehnte mich an eine Säule und plötzlich hörte ich eine Stimme, die mir auf Französisch ins Ohr zischte. Sag kein Wort, her mit dem Geld und deinem Ausweis und dann lassen wir dich am Leben. Der Typ hatte sich drohend vor mir aufgebaut, blickte mich unter seinen tief ins Gesicht gezogenen Hut finster an. Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht, stammelte ich und hoffte, er würde ungeduldig werden. Aber so leicht ließ er sich nicht abwimmeln. Du weißt genau, was ich will, Ami Braut. Hör auf mit den Spielchen, bevor ich wirklich wütend werde. Plötzlich wurde ich von einer der Amerikanerinnen von der Gruppe neben uns am Arm gepackt. Sie zog mich auf die Füße. Komm schon, unser Zug ist eben eingefahren. Wir müssen schnell einsteigen, bevor uns einer die Plätze wegschnappt. Das blonde Mädchen mit dem Pferdeschwanz hiefte sich den Rucksack meiner Freundin auf den Rücken und plapperte die ganze Zeit auf mich los. Wo warst du denn? Ich habe dich überall gesucht. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Und damit stürmte sie mit mir einfach an dem verblüfften Räuber vorbei. Er war zu überrascht, um etwas zu sagen. Er griff nur halbherzig nach meinem Arm, doch meine Retterin zerrte mich weiter und weg waren wir. Nach einer Ewigkeit in der drückenden und schiebenden Menschenmenge erreichten wir eine kleine Lücke. Zitternd ließ ich meinen Rucksack auf einer Bank nieder und drehte mich um, um dem Mädchen zu danken, das mich gerade gerettet hatte. Doch da war niemand. Nur der rote Rucksack meiner Freundin stand säuberlich neben dem meinen. Nirgends ein blonder Pferdeschwanz. Dann hörte ich, wie jemand meinen Namen rief. Yuri! Meine Freundin rannte auf mich zu. Wo hast du denn gesteckt? Warum bist du nicht an der Säule geblieben? Wir setzten uns auf die Bank und ich erzählte ihr meine Geschichte. Dabei wurde ich von einer Durchsage unterbrochen. Der Zug nach Barcelona hat Einfahrt auf Gleis 4. Bitte Vorsicht. Der Zug nach Barcelona, Einfahrt auf Gleis 4. Wir schauten auf das Schild von unserem Gleis und stellten fest, dass wir auf Gleis 4 saßen. Wir konnten sogar schon die Lichter des ankommenden Zuges sehen. Später, als wir auf unseren Plätzen saßen und die französische Landschaft vor unserem Fenster vorbeigleiten sahen, sagte ich zu meiner Freundin, ich konnte dem Mädchen nicht einmal Danke sagen. Und sie meinte nur, ich glaube, sie wusste Bescheid. Und ich glaube das auch. Im Psalm 91, den ich gerne mit euch jetzt lesen möchte, steht der berühmte Satz, denn er hat seine Engel befohlen über dir. Lasst uns mal gemeinsam hineinschauen, nicht nur diesen einen Vers, sondern die ersten paar Verse lesen. Psalm 91, lese die Verse 1 und 2 und dann nachher ab Vers 9 weiter. Psalm 91 und dort steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und ich lese weiter ab Vers 9. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seine Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Der Herr hat seine Engel befohlen über dich. Wer sich im Schatten des Höchsten versteckt. Ein Vertrauenspsalm ist das. Ein Psalm, in dem ausgedrückt wird, was es bedeutet, ja, ich sag mal im wahrsten Sinne des Wortes, sich an Gott anzukuscheln. Interessant ist, wenn wir den ganzen Psalm überschauen, dass dieser Text eigentlich mit einem Bekenntnis anfängt. Und wenn man das korrekt übersetzt, diese ersten paar Verse, dann müsste man nicht eigentlich sagen, so ganz neutral, wer unter dem Schatten des Höchsten sitzt, sondern eigentlich steht dort, ich als einer, der unter dem Schatten des Höchsten sitze. Das steht dort. Ich als derjenige, der unter dem Schatten des Höchsten sitzt und in dem Schirm des Höchsten sitzt, im Schatten des Allmächtigen bleibt. Ich spreche zum Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Gott ist meine Burg. Ich glaube, wir haben den Psalm schon häufig gehört. Es gibt wunderschöne Lieder darüber und wir werden nachher auch eins davon singen. Aber für die damalige Zeit finde ich das unglaublich spannend. Denn eigentlich lebten die Menschen damals ja in einer Welt, wo man sich zu der Burg hinflüchten musste. Die Burgen, das waren große Gebäude, das waren Türme, Wehrtürme, wo die Bauern hingehen konnten. Der Tempel, das war vielleicht so eine Burg, die so in dem Gedanken der Menschen da war. Ein mit mächtigen Toren und mit vielen Wachen zum Tempel sich hinflüchten und dort Schutz finden, das war vielleicht die normale Erfahrung. Aber unser Psalmist sagt, nicht der Tempel ist meine Burg, sondern Gott selber. Und Gott, wo auch immer ich ihm begegne, er ist immer bei mir. Da kann ich mich unter ihm verstecken. Und aus diesem Bekenntnis, aus dieser Erfahrung heraus, schreibt der Psalmist weiter, ja, er steigert das ab Vers 3 zu einer Verheißung. Und wenn du das genauso machst, dann wirst du das erleben. Dann wirst du erleben, dass Gott bei dir ist, dass seine Engel bei dir sind, dass du bewahrt wirst, dass du nicht einmal deinen Fuß anstößt. Und warum kann ich dir das so zusagen? Na, weil ich es erlebt habe, sagt der Psalmist. Ich, das ist meine Erfahrung. Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich dir Trost und Hoffnung geben. Und schließlich mündet unser Psalm ab Vers 14 in eine Rede Gottes ein. Und dort spricht dann Gott selbst zu dir und mir. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten, sagt Gott. Gott hat ein Versprechen gemacht. Dieses Versprechen, das formuliert für uns der Psalmist. Ich bewahre dich vor missgünstigen Menschen, Verse 3 und 4. Ich bewahre dich in Krankheit, selbst Pest, den Schrecken der Nacht. Ich bewahre dich im Krieg, steht in Vers 7, ja. Mögen auch 1.000 zu deiner Linken und 10.000 zu deiner Rechten fallen. Ich bewahre dich, ich bin bei dir, ich führe dich. Ich bewahre dich in deinem Alltag, das haben wir gelesen. Er hat seine Engel befohlen über dir. Das ist ein Versprechen. Jetzt könnte man ja sagen, ach, Versprechen, ja, Versprechen kann man sich ja auch mal, ne? Da sagt man etwas zu, aber klappt vielleicht nicht. Für Gott sind das keine leeren Worte, für diesen Psalmisten ist das nicht etwas. Gott verspricht nicht auf blauen Dunst hin, in den leeren Raum hinein, sondern dieses Versprechen wird uns gegeben, weil Gott schon so gehandelt hat. Das ist die Erfahrung des Psalmisten gewesen. Und so wie ich ihn erlebt habe, oder Gott sagt zu dir, so wie ich diesem oder jenem, so wie ich unseren Taufjubilaren beigestanden habe, wie ich ihnen Gotteserfahrung geschenkt habe im Laufe der Zeit oder gleich am Anfang, ja, selbst mit einem Wolfspass, habe ich ihn und seine Familie geführt durch diese harte Kunststoffzeit hindurch. Und so wie ich ihm getan habe, will ich auch dir tun. Wir haben doch Gott erlebt. Und ein paar kleine Beispiele haben wir erzählt. Und die Geschichte von dem Mädchen, das auf den Zug nach Barcelona gewartet hatte, ist so eine Erfahrung Gottes. Da war doch jemand in der Notsituation und hat mich da rausgerissen. Ein Engel? Ja. In Vers 11 und 12 steht, dass er seine Engel, seine Boten, das ist ja das Wort, das deutsche Wort für Engel, seine Boten befohlen hat, über dich zu wachen, bei dir zu sein. Und diese Engel, natürlich unsere erste Assoziation, ein übernatürliches Wesen, eine Lichtgestalt, jemand, der mit übernatürlicher Kraft auftritt. Aber das muss nicht immer so sein. Manchmal kann ein Engel sehr menschlich, sehr natürlich sein und den gleichen Auftrag und den gleichen Dienst tun. Es geht sogar so weit, dass selbst du einer dieser Engel Gottes sein kannst. Dass du für jemanden ein Bote sein kannst, denjenigen bei der Hand fassen kannst, wo er vielleicht stolpert, und weiterführen kannst. Dass du denjenigen stark machen kannst oder Unterstützung zuführen kannst im Auftrage Gottes, weil du selbst erfahren hast, dass dir Gutes getan worden ist. Du kannst Gottes Heilszusage für jemanden Wirklichkeit werden lassen, weil auch du ein Bote Gottes bist. Wenn wir auf diese zarten Regungen des Heiligen Geistes reagieren. Vielleicht haben wir ja manchmal die Gelegenheit oder spüren das manchmal. Da ist jemand, der braucht eine Not und ich kann mich jetzt entscheiden. Nicke ich freundlich und ziehe weiter? Oder gibt es etwas, was ich demjenigen jetzt in diesem Moment Gutes tun kann? Ruft Gott dich vielleicht in einer bestimmten Situation, sein Bote zu sein, sein Engel in dieser Zeit? Gott hat uns versprochen, uns zu behüten. Wenn wir uns an ihn wenden, wenn wir bei ihm Schutz suchen, dann werden wir diesen Schutz finden. Das ist ein klares Versprechen. Und sicherlich geht es auch euch jetzt an dieser Stelle, dass man sagt, natürlich, das habe ich erlebt und ich kenne Menschen, die das erlebt haben. Ich habe schon viel Gutes erlebt, aber ich habe auch schon mal das andere erlebt. Dass nämlich Gott nicht bewahrt hat vor einem Unglück, dass es eben doch gekommen ist. Das Unheil geschehen ist und das war nicht nur der Fuß, der gegen den Stein gestoßen ist. Was mache ich mit so einem Psalm, wenn ich das erlebt habe oder erlebe? Ist das dann unglaubwürdig? Interessant ist, wenn wir genau hineinschauen, dann stellen wir fest, es geht nicht nur um die Bewahrung vor Unheil, sondern eigentlich um die Bewahrung im Unheil. Der Fallensteller, in Vers 3, wir haben den Text gar nicht gelesen, er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Man kann sagen, er rettet dich davor. Aber oftmals geschieht die Bewahrung inmitten des Chaos. 10.000 fallen zu deiner Linken oder Rechten, mitten im Krieg, inmitten des Chaoses erweist sich Gottes Schutzmacht. Wir studieren zurzeit im Bibelgespräch das Hiob-Buch. Was sagt Hiob zu so einem Psalm? Wir wissen, was Hiob dazu gesagt hat. Er hat gesagt, ich halte an meinem Erlöser fest, auch wenn ich aktuell nicht auf Wolken gebettet bin. Der Grundgedanke zu unserer heutigen Lektion, die Überschrift dort, war, richtige theologische Erklärungen machen das Leid nicht erträglicher, aber falsche verschlimmern es. Ich glaube, dort, wo wir erleben, dass Unheil geschieht, nicht eine geschliffene, theologisch saubere Erklärung, das ist, was von uns gebraucht wird, sondern, ich sag mal, ein trotziges Festhalten an den Verheißungen Gottes. Der Psalm 91 ist ja nicht der einzige Psalm. Wenn wir in Psalm 73 hineinschauen, ab Vers 23, Psalm 73 ab Vers 23, wird eigentlich eine ähnliche Situation geschildert. Und da schreibt der Psalmist, Psalm 73 ab Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wie ging es diesem Mädchen dort am Bahnhof auf dem Weg nach Barcelona? Sie ist doch überfallen worden, da war der Verbrecher. Hätte Gott nicht den Eisenbahnerstreik verschieben können, dann wäre das doch alles viel einfacher gewesen. Aber so ist es nicht in dieser Welt. Unheil geschieht in dieser Welt. Aber sie wurde im Unheil vom Engel bewahrt, in Menschengestalt, nicht davor. Und letzten Endes, wenn wir mal nüchtern unser Leben zurückschauen und sagen, wo haben wir denn Gottes Erfahrungen gemacht? Wo haben wir das denn am meisten erlebt? Dann waren es meistens Zeiten der Herausforderung, die uns überhaupt erst die Augen geöffnet haben für das Handeln Gottes in unserem Leben. Und genau aus so einer Erfahrung heraus schreibt der Psalmist in 91, ich habe mich in solchen Situationen unter den Schatten des Höchsten gekuschelt und habe erfahren, wenn ich mich an Gott halte, dann bin ich nicht allein. Dann erfahre ich Zuspruch. Als Leidender brauche ich keine theologisch schlüssigen Erklärungen. Ich muss nicht, auch nicht wissen, dass es anderen Leuten auch noch viel schlechter geht als dir und ich deswegen nicht so jammern soll. Als Leidender brauche ich eine Hoffnung. Manchmal reicht ein Silberstreif am Horizont, ein Licht am Ende des Tunnels. Und davon spricht unser Psalm. Es gibt eine klare Zusage Gottes, dass er dich nicht fallen lässt. Und es gibt hier, ich sage einfach mal pauschal, hunderte Menschen, die genau das erlebt haben. Dass selbst dort, wo herausfordernde Zeiten da waren, das nicht das letzte Wort in dieser Welt war. Er errettet uns aus der Schlinge des Vogelstellers, in der ich festhalte. Da ist jemand, der versprochen hat zu helfen. Selbst wenn es dir vielleicht in dieser Situation, in der du steckst, nicht leicht fällt, das zu sehen, dafür ist Gemeinde da, dass ich für dich diesen Silberstreif am Horizont sehen kann, für dich auf die hoffnungsvolle Zusage Gottes blicken kann. Psalm 91 ist ein Hoffnungspsalm. Es geht nicht darum, so zu tun, als wäre das Leben mit Gott immer eitel Sonnenschein, überhaupt nicht, sondern die Zusage Gottes, dass es nichts gibt, selbst das, was ich erlebe, was mich von der Liebe Gottes trennen kann. Und genau diesen Gedanken finden wir durch die ganze Bibel hindurch und vielleicht am besten in Römer 8, Abvers 28 formuliert: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und ab Vers 38 und 39 wird es dann unmissverständlich. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Grundlage der Hoffnung. Wer den Psalm 91 liest, der stolpert unweigerlich über den Vers 12, als viele Geschwister kennen die Bibel gut und wissen, dass der Teufel diesen Text einmal zitiert hat. Jesus wird versucht in der Wüste und der Satan sagt, schau doch mal, hier gibt es doch eine Zusage Gottes. Ja, du stößt dir nicht den Fuß. Na komm, probier's doch mal aus. Schau doch mal, was Gott kann. Lass mal was passieren. Und Jesus wehrt den Teufel ab. Denn Gottes Zusage, Gottes Heilsversprechen ist kein Testfall, ist keine magische Formel, die ich wie ein Amulett um mich tragen könnte. Ich habe doch Psalm 91, deswegen kann mir nichts passieren, egal was passiert. Und jetzt gehe ich hinein und riskiere mal was, damit ich Gott erlebe. Unser Teil in diesem Psalm sind die ersten zwei Verse. Wer sich im Schirm und Schatten des Höchsten birgt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn, du bist meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Das ist unser Teil innerhalb dieses Psalms. Oder modern formuliert, wir bitten bei Gott um Asyl. Und wenn wir diesen Gedanken einmal uns auf der Zunge zergehen lassen, dann spüren wir, dass wir mit sehr, sehr vielen Menschen heutzutage in einem Boot sitzen. Dass wir nichts haben, worauf wir uns ausruhen könnten, sondern dass wir alle Bittsteller sind und aus der Hand Gottes letzten Endes das Gute empfangen, das uns heute so wohl tut und an dem wir anderen Menschen auch abgeben wollen und Anteil haben lassen wollen. Gott vertrauen, sich unter dem Schatten des höchsten Bergen, bei ihm um Asyl bitten, heißt nicht einfach nur zu wissen, dass es ihn gibt oder Mitglied in einer Kirche zu sein, sondern es heißt, eine Beziehung zu ihm zu suchen, weil er auch dich sucht. Womit können wir also schließen? Gott spricht dir seinen Beistand zu. Und zu uns allen. Euch, Nele und Sam, spricht Gott seinen Beistand zu, jetzt hier als Mitarbeiterin in dieser Gemeinde. Uns als Gemeinde spricht Gott seinen Beistand zu in diesem langen und wahrscheinlich herausfordernden Prozess der Wahl, wo man vielleicht über seinen Schatten springen muss, um zu schauen, ruft mich Gott doch in eine Aufgabe? Gott spricht uns allen als Gläubigen zu, die wir in der Taufe dokumentiert haben, dass wir uns im Schatten Gottes bergen, dass er all die Jahre bei uns sein wird, wie er in den vergangenen Jahren bei uns gewesen ist. Gott selbst bestätigt sein Heilsversprechen, das er schon an anderen erwiesen hat, indem er seinen Engel geschickt hat, dort, wo wir ihn brauchen. Und Gott spricht dich in Psalm 91, Vers 14 direkt an. Und ich möchte mal diese Verse, diese zwei Verse ein wenig umformulieren in die zweite Person, weil sie genau so gemeint sind. Du liebst mich und darum will ich dich erretten. Du kennst meinen Namen und darum will ich dich schützen. Du rufst mich an und darum will ich dich erhören. Ich bin bei dir in der Not. Ich will dich herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will dich sättigen mit langem Leben und will dir mein Heil zeigen. Amen.